Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Die Alten werden auch immer jünger. Sie sind als Silver Surfer im Internet unterwegs. Sie wollen als zahlungskräftige Passagiere auf Weltreise gehen, wenn denn nicht die Corona-Pandemie das verhindern würde. Oder sie sind noch lange beruflich aktiv, vielleicht auch, weil sie es finanziell müssen. Noch nie haben sich in Deutschland so viele Menschen auf die Rente vorbereitet wie jetzt. Die Babyboomer stehen vor dem Ruhestand. Wie wird die Generation 60 plus diesen Übergang gestalten? Welches sind ihre Wünsche und ihre Hoffnungen? Ein Beitrag von Ingeborg Breuer.
Ich habe im Januar aufgehört zu arbeiten und habe dann so gedacht, jetzt gucke ich erst mal, was kommt. Ja, und dann habe ich mich für eine ehrenamtliche Arbeit als Hospizhelferin ausbilden lassen.
Ich fühle mich noch nicht zum alten Eisen, sondern ich kann auch was tun, ich bin noch nützlich. Das Wichtigste aber für mich ist, ich werde noch gebraucht.
Ich fühle mich körperlich gut und mir macht die Arbeit richtig Spaß. So, und ich fühle mich in so einem körperlichen Zustand, wie auch geistig, auch sonst, dass ich denke, das könnte ich noch so ein bisschen länger machen.
Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66 ist noch lang noch nicht Schluss.
Früher war der Eintritt in den Ruhestand nahezu gleichbedeutend mit dem Ausscheiden aus dem gesellschaftlichen Leben. Der Rentner werkelte in Haus oder Garten, versank in seinem Fernsehsessel und entkam allenfalls auf Kaffeefahrten seinem grauen Alltag. Heute dagegen ist von Kompetenzen und Potenzialen dieser Gruppe die Rede. Einer Gruppe, die immer größer wird. Denn die Babyboomer stehen an der Schwelle zum Rentenalter. Die Alterung der deutschen Bevölkerung wird sich damit noch einmal beschleunigen.
Also man kann davon ausgehen, dass ungefähr jetzt ab dem Jahr 2020 Pi mal Daumen 1 Million Menschen jedes Jahr ins Rentenalter wechseln werden. Wir haben im Moment haben wir da ein Verhältnis von 37 Personen im Rentenalter zu 100 Personen im erwerbsfähigen Alter. Und das wird sich so bis 2050 wird sich das deutlich so Richtung 50 Personen ungefähr im Rentenalter zu 100 im erwerbsfähigen Alter verschieben. Danach flacht sich das etwas ab, aber es wird auch bis 2060 noch weiter steigen.
In einer groß angelegten Studie Transition and Old Age Potential, Übergänge und Alterspotenziale, hat Forschungsgruppenleiter Dr. Andreas Mergenthaler mit seinem Team am Wiesbadener Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung die Lebensumstände der Älteren untersucht. Am vergangenen Donnerstag wurden die Ergebnisse der repräsentativen Studie auf einer Online-Pressekonferenz präsentiert. Von 2013 bis 2019 hatten die Wissenschaftler Menschen der Jahrgänge 1942 bis 1958 dreimal dazu befragt.
Wie praktisch ältere Menschen den Übergang in den Ruhestand gestalten, wie sie ihn erleben, wie sie sich auch an die Zeit auch danach anpassen. Das ist die eine Fragestellung, die wir mit der Studie vor allen Dingen verfolgen. Die andere Fragestellung bezieht sich eher auf die Potenziale, die ältere Menschen haben. Bei den Potenzialen stehen dann in erster Linie die Partizipation in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen im Vordergrund. Das ist zum einen die verlängerte Erwerbstätigkeit, zum anderen dann auch verschiedene Formen des Ehrenamts, also verschiedene Formen der Freiwilligenarbeit. Das klassische Ehrenamt im Verein ist da zu nennen, aber auch eher so informelle Formen, wie zum Beispiel die Nachbarschaftshilfe, aber auch familiale Sorgearbeiten, also vor allen Dingen Pflegetätigkeit und Enkelbetreuung.
Seitdem die Politik die Möglichkeiten von Vorruhestand und Frühverrentung begrenzte, hat sich das Renteneintrittsalter nach oben verschoben. Nach den Daten der Deutschen Rentenversicherung liegt dieses aktuell durchschnittlich bei 64,1 Jahren für Frauen und bei 64 Jahren für Männer. Bezogen die Rentner und Rentnerinnen im Jahr 1960 durchschnittlich 10 Jahre Altersbezüge, sind es heute über 21 Jahre bei Frauen und 18 Jahre bei Männern. Über die Hälfte dieser Jahre können die Ruheständler noch mit guter gesundheitlicher Verfassung rechnen. Dr. Volker Zieler, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung.
Wir haben erfasst die gesundheitsbezogene Lebensqualität, also die subjektive Gesundheit, wenn die Menschen über sich selbst ihre Gesundheit einschätzen. Und die Menschen, die ich mir da jetzt angeschaut habe, die im Ruhestand sind 66 bis 77 Jahre alt dann gewesen. Also das ist ein bestimmter Altersabschnitt, aber eben noch nicht dieses Alter, in dem starke chronische Erkrankungen eintreten. Das heißt, das bleibt relativ stabil über den Zeitverlauf hinweg, auch auf einem relativ hohen Niveau.
Allerdings nehmen die Einschränkungen im Bereich der sogenannten funktionalen Gesundheit mit zunehmendem Alter zu.
Also wenn man mal sich anguckt, sind die Menschen in der Lage, die Dinge, die sie tun möchten im Alltag, auch zu tun. Also zum Beispiel jetzt Treppen steigen, wenn sie mehrere Absätze der Treppe steigen müssen. Dann haben wir schon vor 3 Jahren bereits gesehen, dass je älter die Menschen werden, auch schon in diesem Untersuchungszeitraum, dass sie stärkere Einschränkungen haben. Die jüngere Gruppe, ungefähr 15% davon sagen, ja, das fällt mir sehr schwer. Ich bin sehr stark eingeschränkt dabei, ein paar Treppen hochzugehen. Und bei den Ältesten sind es schon 30%, über 30%.
Solche gesundheitlichen Einschränkungen sind allerdings abhängig von der Lebensführung wie auch dem Bildungsgrad der Befragten.
Je höher der Bildungsgrad ist, desto eher ist auch schon über den ganzen Lebensverlauf hinweg der ganze Lebensstil ein gesünderer. Also das geht im Bereich der Ernährung, der körperlichen Aktivität, aber auch bis hin zu Nutzung von präventiven Angeboten. Und das sehen wir auch, dass die niedrigste Bildungsgruppe die höchsten Einschränkungen in der funktionalen Gesundheit hat.
Zweifellos freuen sich viele im Ruhestand auf mehr Freizeit, eine selbstbestimmte Tagesgestaltung oder mehr Zeit mit Partner oder Partnerin.
Das war also schon eine schöne Sache, dieses Loswerden von dem Zwang der Arbeit.
Erinnert sich auch Bernhard M., Psychologe an einer Beratungsstelle für Schulabgänger, der mit 62 wegen einer Schwerbehinderung in den Ruhestand ging. Er genoss die neue Freiheit, plante den ganzen Garten neu, legte Gemüsehochbeete an, bis er allmählich merkte, dass auch die Gartenarbeit zur Routine wurde und damit ihren Reiz verlor. Er half bei der Betreuung der Enkelkinder mit und dann suchte er sich einige ziemlich anspruchsvolle Nebenjobs.
Für meinen früheren Arbeitgeber programmiere ich Datenbanken. Eine ziemlich umfangreiche Arbeit. Ich betreue ein paar Websites und habe vor 1,5 Jahren eine größere Übersetzung aus dem Persischen angefangen, inzwischen beendet. Und wenn diese Anforderungen nicht da wären, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass ich dann den ganzen Tag vor dem Fernseher hänge oder sowas. Ne?
Seit gut 20 Jahren verzeichnen Wissenschaftler, dass die Zahl derer, die über das Rentenalter hinaus einer Erwerbstätigkeit nachgehen, steigt. Die Beschäftigungsquote im Rentenalter betrug in Deutschland im Jahr 2018 bei den Männern 10% und bei den Frauen 5%.
Im Bereich Erwerbstätigkeit ist in Deutschland ein ganz deutlicher Anstieg zu beobachten. Wenn man sich die Altersgruppen 65 plus anschaut, dass es doch einen regelrecht neuen Arbeitsmarkt gewissermaßen in diesem Alter entstanden ist, seit ungefähr, ich würde mal sagen, ungefähr 20 Jahren. Das ist bei Männern ausgeprägter als bei Frauen. Männer sind deutlich häufiger erwerbstätig als Frauen, auch in diesen Altersgruppen. Wir beobachten da sehr viel Teilzeitarbeit. Wir haben in unserer Studie ungefähr einen Schnitt von 15 bis 13 Wochenstunden, in dem die Menschen da halt noch erwerbstätig sind.
Aber was motiviert Menschen, über das Rentenalter hinaus zu arbeiten? Ein wichtiger Grund ist natürlich, etwas zu den manchmal mageren Renten hinzuzuverdienen, vorzubeugen gegen Altersarmut. Aber nicht nur.
Das sind zum Teil finanzielle Anreize, aber häufiger werden tatsächlich individuelle Motive genannt. Also Freude an der Arbeit, Kontakt zu anderen Menschen, noch eine Herausforderung zu haben. Wir beobachten auch im weitesten Sinne so etwas wie Generativität, also praktisch die Weitergabe von Wissen und Erfahrung an jüngere Menschen, als ein Motiv, das auch im Altersverlauf auch häufiger genannt wird.
Aber auch jene, die keiner Erwerbstätigkeit mehr nachgehen, ziehen sich immer seltener aus dem sozialen Leben zurück. Die jungen Alten heute sind aktiver und engagierter als in früheren Jahren, stellten die Wiesbadener Wissenschaftler fest. Traditionell gehört die Betreuung von Enkelkindern und die Pflege kranker Angehöriger zu den Sorgearbeiten älterer Menschen. Doch eine zunehmend wichtige Rolle spielt auch das freiwillige Engagement im öffentlichen Bereich, in einem Verein, einer Initiative oder im Rahmen von Nachbarschaftshilfe.
Für die letzten 3 Jahrzehnte können wir einen positiven Trend feststellen. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Auf Basis der Daten des sozioökonomischen Panels sind die Engagementquoten in der Gesamtbevölkerung zwischen den Jahren 1990 und 2017 von rund 27% auf 32% gestiegen. Und gerade im Rentenalter hat es da starke Zuwächse gegeben.
Erläutert Frank Michel, wissenschaftlicher Mitarbeiter in Wiesbaden. Warum?
Die Gründe für diesen positiven Trend, ja, die beiden zentralen Faktoren, natürlich Gesundheit und Bildung. Hier kann man erfreulicherweise feststellen, dass sowohl die Gesundheits- als auch die Bildungsverläufe im Allgemeinen bei den älteren Menschen heute deutlich günstiger sind im Vergleich zu älteren Personen vor 20, 30 Jahren. Nicht zuletzt können wir auch einen normativen Wandel in der Gesellschaft erkennen. Es geht vor allen Dingen um die Einstellung zum Aktivsein, zum Produktivsein im Alter. Also auch hier hat es deutlich positive Entwicklung gegeben.
Allerdings verteilt sich auch das bürgerschaftliche Engagement nicht gleichmäßig über alle Ruhestandsgruppen.
Es sind eher Männer als Frauen und auch eher Jüngere als Ältere engagiert. Überwiegend sind diese Personen in guter oder sehr guter Gesundheit. Sie weisen einen hohen Bildungsgrad auf. Überwiegend sind es also eher Westdeutsche als Ostdeutsche, die engagiert sind. Des Weiteren zeigt sich, dass Ehrenamtliche in der Regel auch sozial sehr gut eingebunden sind.
Also die Umstellung, die war schon riesengroß.
Gisela V., Hausfrau, über die erste Zeit, als ihr Mann Karl-Heinz in Rente war.
Ich war zwar froh, dass er da war, aber der ganze Tagesablauf, Karl-Heinz konnte das nicht so nachvollziehen, wie ich das alles organisiere. Aber ich mache das ja halt jahrelang schon so, da habe ich mich nicht von abbringen lassen.
Es gibt natürlich dieses Bild, dieses Papa-Ante-Porters-Thema.
Der Klassiker sozusagen, wie Dr. Laura Konzelmann vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung erläutert.
Dass der Mann nach vielen Jahren der Erwerbstätigkeit nach Hause kommt und in Bereiche seiner Frau vordringt, in denen er vorher nicht unterwegs war. Das hängt also auch von der Erwerbskonstellation ab, die vorher im Paar bestand. Wenn die Frau vorher viele Jahre schon zu Hause war und er kommt dann in den Ruhestand hinzu, ist das eine andere Situation, als wenn beide gearbeitet haben und einer dann in den Ruhestand geht.
Mittlerweile hat aber die Zahl der Zweiverdienerpaare beträchtlich zugenommen. Immer mehr Männer wie auch Frauen sind bis zur Rente erwerbstätig. Und so stellt sich zunehmend die auch sozialpolitisch relevante Frage, ob und wie Paare gemeinschaftlich ihre Ruhestandsübergänge planen und gestalten. Allerdings, so Laura Konzelmann, ist der Partner im Durchschnitt 3,5 Jahre älter als die Partnerin.
Paare mit einem sehr großen Altersabstand werden es häufig wahrscheinlich nicht hinkriegen, das gemeinsam zu gestalten. Wohingegen Paare mit einem sehr, sehr geringen Altersabstand vielleicht gar nicht groß planen müssen, solange beide das gleiche reguläre Renteneintrittsalter haben und beide auch arbeiten wollen und können. Und für so Paare mit so einem moderaten Altersabstand, da gibt es dann durchaus die Möglichkeit, sich aufeinander so ein bisschen zuzubewegen. Also dass zum Beispiel der jüngere Partner, das ist ja dann häufiger die Frau, etwas früher aus dem Erwerbsleben aussteigt oder der ältere Partner länger verbleibt oder auch eine Kombination aus beidem.
Aber wie wichtig ist Paaren überhaupt der gemeinsame Einstieg in den Ruhestand?
Für ein Drittel der Paare ist es für beide gleichermaßen wichtig, das zusammen zu gestalten. Und bei einem weiteren Drittel ist es nur für einen wichtig oder für sie oder für ihn eben. Und beim letzten Drittel der Paare ist für keinen der beiden wichtig. Nun heißt wichtig nicht, dass ich das dann auch schaffen, aber selbst bei Paaren mit einem relativ großen Altersabstand findet man eben, dass trotz dieses großen Altersabstands es einen Unterschied macht, ob das eben beide wichtig finden, ob sie das diskutieren und dass das durchaus offensichtlich Möglichkeiten auch für diese Paare gibt, das umzusetzen.
Immer weniger, so ein Fazit der Wiesbadener Studie, fällt der Eintritt in den Ruhestand mit der Lebensphase Alter zusammen. Vielmehr verlängert sich oft das mittlere Lebensalter in die frühe Phase des Ruhestands hinein, in dem sozusagen produktive Rollen aus früheren Lebensabschnitten fortbestehen.
Wir sprechen von der hybriden Lebensphase, vor allen Dingen bei den Personen, die halt noch weiterhin erwerbstätig sind, die weiterhin noch relativ aktiv sozusagen auch noch in der Zivilgesellschaft etc. dann eben auch noch teilnehmen. Wir denken, dass sich der Eintritt in den Ruhestand nicht mehr wirklich mit der Altersphase, das ist es in den meisten Fällen definitiv nicht. Also dazu haben die Leute noch zu viele Potenziale, sind also zu fit.
Aber ist das Bild des fitten, aktiven, ja produktiven Alten nicht auch trügerisch? Werden da nicht jene stigmatisiert, die statt auf die Potenziale auf die Grenzen des Alters stoßen? Und drohen nicht die gerühmten Potenziale von Ruheständlern gerade angesichts der demografischen Alterung der Gesellschaft schnell zu der Forderung zu führen, dass die langlebigen, aktiven Silver Ager sich doch bitte noch gesellschaftlich nützlich machen sollten, statt unproduktiv ihre Dauerfreizeit zu genießen?
Es gibt da eine große Ambivalenz in diesem Begriff der Potenziale. Also einerseits ist es natürlich erstmal erfreulich, dass Menschen länger leben, dass sie auch länger gesünder leben, sich länger auch Gesundheit erfreuen und sich auch stärker dann eben an der Gesellschaft einfach partizipieren können. Andererseits ist es genau dieser Aspekt, dieses Normative, also praktisch eine gesellschaftliche Erwartung. Die Älteren sind fit und jetzt sollen sie sich doch bitte einbringen. Das sehen wir nicht so, diesen normativen Aspekt. Wir versuchen eher, die sozusagen Wege aufzuzeigen, wie Ältere eine selbstbestimmte Ruhestandsphase verleben können. Ja, also im Sinne von, es gibt dort noch ein Potenzial, im Sinne von einer noch nicht wirklich genutzten Möglichkeit des Sich-Einbringens. Und wenn Menschen wollen und dies ihren Lebenszielen entspricht, dann sind auch Barrieren abzubauen, um es auch Älteren auch zu ermöglichen, das Ganze auch zu tun. Das ist eigentlich eher unsere Perspektive darauf.
Die Babyboomer gehen in Rente, wie die Generation 60 plus den Übergang in den Ruhestand gestalten will. Ein Beitrag von Ingeborg Breuer.